SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 27.
Am 3. April 1951 stand Robert Jorgensen, seines Zeichens Geschichtsprofessor am University of King's College in Halifax, an der windgepeitschten Küste von Nova Scotia, am Rednerpult des Hörsaals der dortigen Bibliothek, so wie ich heute hier stehe, und hielt vor vollbesetzten Reihen eine öffentliche Vorlesung zum Thema Verschleppungen durch Indianer in Kanada. Diese Vorlesung war einem Kapitel seines kurz zuvor erschienenen Buches »Unser Kanada« entnommen und allen Berichten zufolge ein voller Erfolg. Zum Applaus erhoben sich die Zuhörer von den Sitzen, berichtete der Weekly Advertiser am nächsten Morgen. »Professor begeistert Publikum«, lautete die Schlagzeile im Feuilleton des Chronicle Herald. Zwei Stunden lang unterhielt Jorgensen sein Publikum mit spannenden Geschichten über Männer und Frauen, die in die Wildnis verschleppt wurden, schrieb die Gazette. Und spannend waren die Geschichten mit Sicherheit. Ja, Freunde, seit Beginn der Kolonialzeit haben Berichte über Europäer, die ihrem behaglichen Zuhause entrissen und in die Reiche der Irokesen, Mohawk und Abenaki verschleppt wurden, die Leserschaft fasziniert. Haben Sie auch ein Lieblingsbuch aus diesem Genre? Vielleicht »Die wahre Geschichte der Gefangenschaft und Befreiung der Mrs. Mary Rowlandson«? »Cotton Marthas Befreiung der Hannah Duston«? »Gefangen bei Indianern« von Zadok Steele? Ja, die Geschichte bietet ein wahres Sammelsurium an solchen Entführungen. Die armen Leser im 18. Jahrhundert, die sich entscheiden mussten, ob sie ihre hart verdienten Schillinge lieber für »Der ausgelöste Gefangene« oder für »Die überraschende Geschichte einer jungen Frau, die in einer Felsenhöhle entdeckt wurde« ausgeben sollten. Dabei waren diese Bücher nicht viel gehaltvoller als heute im Fernsehen die Seifenopern, wobei letztere die Frauen vielleicht sogar gründlicher fesseln, als so mancher Indianer es vermochte. Pause für Gelächter. Wieder die ausladende Geste. Stellen wir uns einmal kurz vor, wir wären dabei gewesen. Draußen weht vom Atlantik ein kalter Wind herüber, während drinnen fröhlich die Heizkessel vor sich hin brummen. Jorgensen hat gerade seine Vorlesung gehalten und genießt noch einen Moment lang den bereits abklingenden Applaus, dann sucht er seine Unterlagen zusammen. Normalerweise rotten sich nach seinen Vorträgen immer ein paar Leute zusammen, um ihm noch einige Fragen zu stellen, aber heute nicht, was ihn ein wenig irritiert. Die Menge verlässt den Saal, und als auch er in Richtung Ausgang geht, wird er doch noch angesprochen. Von einem Schwarzen in einer Schaffneruniform, der sich als Isaac Hill vorstellt. »Ob der Herr Professor einen Moment Zeit hätte, möchte Hill wissen. Es sei ein faszinierender Vortrag gewesen, wirklich aufschlussreich. Jorgensen wolle wahrscheinlich schnell nach Hause, aber er habe etwas, das für ihn vielleicht von Interesse sei. Seine Familie habe einmal eine Bibel besessen, die seine Urgroßmutter nach Kanada mitgebracht hatte. Sie sei fast 300 Jahre alt gewesen und auf die Seitenränder habe jemand in winziger Schrift eine Geschichte geschrieben, die ganz ähnlich sei wie die Berichte, von denen der Professor gerade erzählt habe. Es ist spät und Jorgensen ist müde. Als Historiker wird er öfter von älteren Leuten angesprochen, die ihm Geschichten erzählen wollen. Meistens sind das irgendwelche kruden Familienmythen. Doch dieser Fall liegt anders, das spürt er, noch bevor der Schaffner seine Tasche öffnet und die Fotos herausholt. Die Bibel selbst sei dem Großbrand infolge der Explosion der SS Mont Blanc zum Opfer gefallen, sagt Hill, aber sein Vater, Reverend Jeremiah Hill, habe in weiser Voraussicht und mit einem nicht eben geringen finanziellen Aufwand die 6 Seiten des schon recht mitgenommenen Buches einige Jahre vor dem Brand abfotografieren und vergrößern lassen, um sie zu entziffern und abzuschreiben. Eben diese Abschrift habe er mitgebracht. »Darf ich mal sehen?« fragt ihn der Professor, und der alte Schaffner strahlt. Liebe Freunde, ich muss die Geschichte, die Jorgensen an jenem Abend las, nicht noch einmal wiederholen. Wir alle haben den Todesengelbrief einer anonymen Verfasserin gelesen, so benannt nach den nicht identifizierbaren Pilzen, mit denen die drei englischen Soldaten vergiftet wurden. Wir haben die Angst der jungen, namenlosen Mutter gespürt. Wir wurden Zeugen, wie die geheimnisvolle Frau, in deren Haus sie verschleppt wurde, ihr die Furcht nahm. Wir sind zusammengezuckt, als wir lesen mussten, wie gewalttätig ihre Landsmänner waren. Wir haben mitgefiebert, als sie sich an ihnen gerächt hat, und haben erschüttert miterlebt, wie sie die vier Leichen begrub. Denken Sie daran, wie sehr diese Erzählung Sie mitgenommen hat, als Sie sie zum ersten Mal gelesen haben, und nun stellen Sie sich vor, wie es unserem Professor gehen muss, als er sich jetzt die von Reverend Hill sorgfältig abgetippte Abschrift durchliest. Denn über unserem Professor Jorgensen tut sich in diesem Moment der Himmel auf. Sein ganzes Leben lang hat er sich mit den Klassikern des Genres beschäftigt. Er hat die Abweichungen in den Schreibweisen bestimmter Begriffe in den späteren Ausgaben von Mary Rowlandsons Erfahrungsbericht analysiert. Seine Finger über die Seiten der zweibändigen Edition der Predigten von Cotton Mather gleiten lassen, die abgewandelten Bibelzitate gezählt und die zunehmende Verwendung des Buchs Hiob analysiert. Ja, er hat unser Wissen um diese Literatur stetig erweitert. Eines seiner Spezialgebiete dabei ist der Einfluss der Ernährung auf die Assimilation der Verschleppten. Er hat eine ganze Monographie über Pemmikan verfasst. Und doch träumte er, wie alle Historiker, von einem Text, der so unverfälscht ist, dass seine Lektüre fast so etwas wie eine Zeitreise ist. Schließlich weiß er genau, dass die meisten Berichte gewissermaßen Propaganda sind, ausgeschmückt, um die Fantasie der Koloniebewohner zu beflügeln und mehr Bücher zu verkaufen. Aber davon Schatztruhen voll unangetasteter Tagebücher und Briefe zu finden, hat er bis zu diesem Tag nur träumen können. Er ist 63. Seine Hüfte macht ihm zu schaffen. So langsam wird ihm klar, dass er nicht unsterblich ist. Sie freunden sich sofort an. In weiteren Gesprächen erfährt Jorgensen, dass die Hills schon lange in Nova Scotia ansässig und aktive Gemeindemitglieder der historischen New Horizons Baptist Church sind. Er sagt eine Reise ab, um in Neufundland einen Vortrag zu halten, und macht sich daran, die Abschrift des Pfarrers zu prüfen. Leider hat Isaac keine Ahnung, wie seine Urgroßmutter in den Besitz der Bibel gelangt ist. Er weiß nur zu berichten, dass sie einst aus der Sklaverei in Maryland geflohen ist. Die Bibel habe ihr auf ihrer Flucht Kraft gegeben, und sie habe sie so sehr geliebt, dass sie sie wie einen Talisman immer dabei hatte, wenn sie zu ihrer Tochter nach New Brunswick reiste. Sie habe sie in- und auswendig gekannt, sagt Isaac, und sei dafür bekannt gewesen, dass sie selbst dann noch, als sie ihr Augenlicht verloren habe, bibelfester als ihr Enkel der Pfarrer gewesen sei. Und doch habe sie nie den Text auf den Seitenrändern erwähnt, als wäre es ein Geheimnis gewesen, das zu hüten sie sich verpflichtet fühlte. Er sei nur froh, dass sie starb, bevor ihre Bibel in Flammen aufging. Natürlich gibt es noch 100 offene Fragen. Jorgensen möchte wissen, wo sie das Buch gefunden hat, wer es dorthin gebracht hat, wer es sonst alles noch in Händen gehalten hat. Und obwohl diese Fragen nach all der Zeit wohl niemand mehr beantworten kann, hat er immerhin genug Material, um ein Büchlein zu publizieren, das den Text enthält, sowie einen Abriss der Familiengeschichte der Hills und ihres bürgerlichen Engagements in Halifax, sowie einen Aufsatz des Professors, der die Erzählung in ihren Kontext einordnet. Im Museum der Universität wird eine kleine Ausstellung gezeigt, und Jorgensen bereitet eine ausführliche Monographie vor. Doch dann beschließt Hygieia, dass sie den alten Männern genug gesunde Jahre gewährt hat. Bei Jorgensen wird eine myatrophe Lateralsklerose diagnostiziert und sein Zustand verschlechtert sich rapide, während Hill von der Straßenbahn stürzt und nach Toronto ziehen muss, um sich von seinem Sohn pflegen zu lassen. Die Erzählung gerät in Vergessenheit, bis 10 Jahre später, im Jahr 1962, ein bis dahin wenig beachteter amerikanischer Englischprofessor namens John T. Trumbull bei einem Bibliotheksflohmarkt auf das Büchlein stößt und eine bearbeitete Fassung in seine Anthologie Captivity Tales aufnimmt, die 1964 von der University of Rhode Island Press veröffentlicht wird. Die Anthologie ist ein voller Erfolg. Mit der zweiten Auflage wird sie Pflichtlektüre an Highschools in Massachusetts und New York. Der Kanon hat seine Türen geöffnet und dem Todesengelbrief endlich seinen rechtmäßigen Platz zugewiesen. So sollte man meinen. Pause. So sollte man meinen, denn wie wir alle wissen, kommen mit dem Ruhm auch die Zweifler. Wenn man so unvorsichtig ist, der Welt zu berichten, dass man an einem Bootssteg am Cabin Reservoir eine 2-Pence-Münze aus der Oak Tree-Serie von 1662 gefunden hat, tauchen dort unweigerlich am nächsten Wochenende sämtliche Sondengänger von Massachusetts auf, fragen einen, woher man wisse, dass die Münze echt ist, und versuchen selbst eine zu finden. Nun, so etwas bleibt auch Profis nicht erspart, und quasi umgehend treten Kritiker auf den Plan, die Trumbull vorwerfen, er habe den Jorgensen-Hill-Text ein wenig voreilig für bare Münze genommen. Wer war die Frau, die sich veranlasst sah, ihre Erlebnisse festzuhalten? Warum tat sie es? Und für wen? Wirkt ihre Haltung im Nachhinein nicht vielleicht doch ein wenig zu modern? Warum gibt es keine handfesten Beweise, die das Geschilderte bestätigen? Keine zeitgenössischen Meldungen über das Verschwinden dieser Frau, keine archäologischen Funde? Berühmte Berichte wie die von Mary Rowlandson und John Williams sind durch diverse Quellen bestätigt worden. Doch für den Todesengelbrief fehlen solche Quellen. Und warum, so fragen sich einige, sollten wir diesen 6 Fotos glauben? Ist es nicht ein erstaunlicher Zufall, dass die Bibel bei dem berühmten Großbrand vernichtet worden ist? Hat diese Geschichte vielleicht vor allem dazu gedient, Reverend Hill ins Rampenlicht zu rücken, der im folgenden Jahr für den Stadtrat kandidierte?
Bedeutungsvoller Blick.
Ohne Kontext und ohne ein einziges Artefakt, das die Erzählung bezeugte, wirkte sie mehr und mehr wie ausgedacht. Der dritten Auflage seines Buchs fügte Trumbull daher einen Absatz hinzu, in dem er dem Zweifel der Historiker Rechnung trug. Ich muss gestehen, ich persönlich wundere mich weder darüber, dass unsere Erzählerin ihre Erlebnisse aufschrieb. Manche Geheimnisse kann man einfach nicht für sich behalten. Noch über ihre wachsende Sympathie für die Frau, in deren Hütte sie verschleppt wurde. Noch über das Fehlen offizieller Berichte, die die Vorkommnisse bestätigen. Wer hätte damals schon öffentlich zugegeben, dass seine Landsleute ermordet wurden? Andererseits habe ich in meinem Leben allzu viele Stunden damit zugebracht, die Erde nach Musketenkugeln abzusuchen, als dass ich auf irgendetwas vertrauen würde, das ich nicht mit meinen eigenen Händen anfassen kann. Ja, in jedem Sondengänger steckt ein Archäologe. Ich wollte die Knochen sehen. Das war mein erster Gedanke, nachdem ich ausgerechnet in der Bibliothek der Massachusetts Correctional Institution in Concord beim dortigen alljährlichen Bücherverkauf für den Prisoners Reading Fund über mehrere Exemplare von Trumbulls Anthologie gestolpert war. Ich kaufte eines und nahm es mit nach Hause. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht mehr daran gedacht, hätte ich nicht einen Monat später eine Erkältung bekommen. Keine Sorge, ich komme gleich zum Punkt und mich dabei ertappt, wie ich in einem alten Exemplar einer ganz anderen Art Literatur blätterte. Pause. Ausgabe von True Crime hochhalten. Ich werde Ihnen jetzt ein kleines Geheimnis verraten. Diejenigen von Ihnen, die mich ein wenig besser kennen, wissen vielleicht auch von einigen meiner privaten Interessen. Ich beobachte gerne Vögel. Ich sammle unanständige Piratenlieder und Souvenirs rund um die Massachusetts Turnpike. Und ich arbeite an einem Buch über erotische Holzschnitte aus der Zeit der Puritaner. Wenn ich Ihnen noch nie von meiner Sammlung alter Ausgaben von True Crime erzählt habe, dann vielleicht, weil es mir ein wenig peinlich ist, dass ich diesem Hobby aus Kindertagen als alter Mann immer noch fröne, Aber heute ist es Zeit für ein Geständnis. Ja, liebe Freunde, vor Ihnen steht der Besitzer einer der wenigen vollständigen privaten Sammlungen von True Crime in Massachusetts, sortiert und archiviert im Keller meines Hauses. Im Gegensatz zu meinen Holzschnitten und meinen Seemannsliedern war mein Interesse an True Crime aber stets rein persönlicher Natur. Ich hatte nie vor, mich damit auf wissenschaftlicher Ebene zu beschäftigen. Als Junge fand ich diese Hefte einfach spannend und es kommt heute noch vor, dass ich an einem langweiligen Nachmittag in meinen Lieblingsausgaben schmökere. So auch im letzten Oktober, als ich krank auf dem Sofa lag und auf einen Artikel stieß, der den Titel »Mord hoch 3« trug. Er war knapp 15 Jahre alt und Teil einer regelmäßigen Kolumne von Jack Dunn, dessen Berichte über seine Ermittlungen regelmäßig an ganz prominenter Stelle im Magazin landeten. Es war eine von Dunns letzten Geschichten, bevor er, wie Sie vielleicht wissen, von seiner Ehefrau erstochen wurde. Und darin erzählte er von einer Reise in die Wälder von West Massachusetts, wo er einen Fall untersuchte, bei dem ein Berglöwe einen Menschen getötet hatte. Ein Bericht, den ich allen, die blutige Details mögen, wärmstens empfehlen kann. Aber es war nicht das mörderische Kätzchen, das an jenem regnerischen Nachmittag meine Aufmerksamkeit erregte. Am Ende seines Abenteuers findet sich Dunn bei einem abgelegenen Landhaus wieder, wo ein Hund einen seltsamen Knochen aufstöbert, was dazu führt, dass drei uralte Schädel ausgegraben werden, von denen zwei mit einer Axt erschlagen worden sind und der dritte ein Einschussloch aufweist. Man staunt doch immer wieder, was es für Zufälle gibt. Sofort stand ich auf und durchstöberte die Stapel von Büchern, die ich aus Concord mitgenommen hatte. Nein, das konnte unmöglich sein. Und doch, es passte perfekt. Beim Todesengelbrief fehlte ein Tatort und bei der True-Crime-Geschichte fehlte ein Verdächtiger. Man musste nur zwei und zwei zusammenzählen. Mir war sofort klar, was das bedeutete. Damit war nicht nur die Echtheit des Briefes bewiesen, meine lieben geschichtsinteressierten Freunde, nein, auch die Bemühungen der Hills erfuhren eine späte Würdigung. Trotz all meiner freudigen Erregung blieb mir allerdings eine wesentliche Schwachstelle in meiner Argumentation nicht verborgen. So überzeugend die literarischen Belege auch waren, ein echter Historiker braucht handfeste Beweise. »Zeigen Sie uns die Leiche«, hörte ich meine Kritiker flüstern. »Habeas corpus.« »Aber wie? Bei einer so alten Geschichte?« Und doch kam ich nicht mehr davon los. Ich räumte meinen Schreibtisch frei, legte Todesengel und Mord hoch 3 nebeneinander und machte mich erneut an die Lektüre. Als ich den Brief zum vierten Mal las, wurde mir klar, dass doch noch nicht alles verloren war. Pause, ausgedehnter Schluck Wasser, Blick in den Saal. Ich habe Ihnen den Hinweis schon genannt. Wenn Sie genau zugehört haben, kommen Sie vielleicht selbst darauf. Denken Sie nach. Ganz genau. Wie ich erwähnte, schrieb Dunn, Sie hätten drei Leichen ausgegraben, aber unsere Todesengel-Autorin berichtet, dass sie vier Personen begraben hat. Ja, meine lieben Freunde, irgendwo da oben in den Wäldern liegt die Leiche einer Frau, der man in ihr gutes Herz geschossen hat. Eine Frau, die einen silbernen Ring trug und eine Halskette mit Anhängern aus Knochen und Eisen. Aber wo? Möchten Sie jetzt wissen. Nun, um seine Informanten zu schützen, hat Dunn nie Ortsnamen genannt. Aber in diesem Fall weiß ich, wo es ist. 11. Morris Lakeman, Vogelnarr, Sondengänger und Amateurhistoriker und damit der Albtraum aller professionellen Geschichtswissenschaftler, faltete den Entwurf seiner Ansprache an die Historical Society of Western Massachusetts zusammen, trat vom Chevalspiegel um 1870 zurück, wandte sich zur Kommode und warf dem Foto seiner verstorbenen Frau Miriam, das darauf stand, einen triumphal trotzigen Blick zu. Er trug ein schwarzes Smoking-Jackett mit Ripsbandaufschlägen, ein hellrosa Hemd und eine Paisley-Weste. Eine Fliege mit Vogelmuster hing locker unter seinem frisch rasierten Kinn. Er hatte sein Bestes getan, um die spärlichen Reste seines Haupthaars dezent über die Glatze zu kämmen, und zumindest in dem leicht gekippten Glas des Chevalspiegels war sein Bemühen von Erfolg gekrönt, wobei ihn in Anbetracht seiner Größe von 1,90 ohnehin die meisten seiner Bekannten ebenfalls aus diesem Winkel sahen. Dass ihm niemand zusah, war für ihn ohne Bedeutung. Seinen Vortrag in Absentia zu halten, war ein Ritual vor dem Kosmos und zugleich so etwas wie ein Akt der Rebellion. Während seine letzten Worte von den Wänden des Schlafzimmers widerhallten und der Kosmos in Standing Ovations ausbrach, spürte er, wie sein Herz rasend schnell zu pochen begann. Was der Kosmos wusste, Miriam aber glücklicherweise nicht. Morris hatte 3 Tage zuvor die endgültige Mitteilung erhalten, dass sein Ausschluss aus dem Verein und damit auch vom alljährlich im April stattfindenden Galadinner wegen seiner Verstöße gegen den Vereinskodex zu sexuellen Handlungen nicht aufgehoben werden würde. Dass eine so erhabene Organisation wie die Historical Society of Western Massachusetts überhaupt über einen eigenen Kodex zu sexuellen Handlungen verfügte, hatte Morris bis vor kurzem gar nicht gewusst. Und das, obwohl er seit 16 Jahren dem Unterausschuss für Relikte und Überreste vorsaß. Unter anderen Umständen hätte er sich vielleicht gefragt, warum der Kodex existierte. Das erschien ihm ein reizvolles Thema, das sich zu untersuchen lohnen würde. Andererseits wusste er natürlich genau, dass die Tatsache, dass er nicht alle Details der Vereinssatzung kannte, sein Verhalten mitnichten entschuldigte. Im Februar hatte Morris Besuch von seinem alten Kumpel Leonard Shapley bekommen, dem Vereinsvorsitzenden, der ihm unmissverständlich zu verstehen gab, dass ihre Sektionstreffen kein Tummelplatz für Schürzenjäger seien und dass die 3 betreffenden weiblichen Mitglieder, Dorothy Ketterman, Numismatik des 17. Jahrhunderts, Maud Loomis, nicht-maritime Elfenbeinschnitzereien und Shirley Potter, Deckenfließen aus Zinn sich seinem Wunsch anschlossen, dass sich der Verein auf eine glücklichere Zeit besinne, was, so leid es ihm tue, bedeute, die Zeit bevor Mo ihm beigetreten sei. Selbstverständlich hatte Morris, der bis zu seiner kürzlichen Pensionierung als Wirtschaftsprüfer tätig gewesen war und daher von Hause aus Erfahrung im Umgang mit ranghohen Funktionären hatte, Einspruch erhoben. Solche Bettgeschichten gingen doch wohl nur die äußerst erwachsenen Mitglieder selbst etwas an. Trotz seines Ausschlusses aus dem Verein war er zu Elena Thompsons lang erwarteter Präsentation über die Geschichte salzglasierten Steinguts aus Oakfield erschienen. Er sagte kein Wort, und als er sich einmal meldete, um eine Frage zu stellen, nahm er es nicht persönlich, als er nicht aufgerufen wurde. Es war schon spät und es gab viele Fragen. Aber zum darauffolgenden Treffen hatte er keine Einladung mehr erhalten, und von seinen ehemaligen Geliebten ließ sich keine erweichen, ihm den geheimen Treffpunkt zu verraten. Eines musste er ihnen lassen. Jetzt, wo Dorothy, Maud und Shirley nicht mehr miteinander um seine Zuneigung wetteiferten, zogen sie einmütig an einem Strang, um gemeinsam den Vereinsfrieden zu wahren.